Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallihallo und die nächste Runde, ich habe es letzte Woche schon angekündigt mit meinem besten Freund Michel, Diplom-Betriebswirt, der uns mal die ganzen wirtschaftlichen Sachen versucht zumindest zu erklären. Und ich bin letzte Woche rausgegangen, da habe ich gesagt, da war nämlich der Ölpreis bei minus 40 Dollar. Wie geht das? Also ein Barrel Öl kostet 60 Dollar oder hat es vor der Krise gekostet, so um den Dreh. Und jetzt ist es bei minus 40 Dollar. Was heißt das? Wie geht das?
Ja, ganz einfach ist es nicht zu erklären. Probier es trotzdem. Es passiert äußerst selten. Die einfachste Parallele, die ich kenne, ist eigentlich der negative Strompreis an der Strombörse in Leipzig, wenn wir Hellwind haben oder Sonne und Wind haben. Das heißt, die erneuerbaren Energien werden in einer Menge eingespeist, die über der Nachfrage liegt, und mangels vernünftiger Speicher kommt es unter Umständen oder könnte es zu Netzüberlastungen kommen. Deswegen fällt der Preis teilweise auch ins Minus. Das heißt, man bekommt Geld, wenn man dann den Überschussstrom abnimmt. Passiert auch relativ selten, aber immerhin häufiger als am Ölmarkt. Wem kommt es besonders zugute? Das sind natürlich jemand, der einen Speichersee hat und ein Auffangbecken. Und dann pumpt er mit dem negativen Strompreis aus dem Auffangbecken in sein Speicherbecken hoch. Und wenn dann der Sonnenwind wieder vorbei ist, dann macht er wieder Strom draus und verkauft ihn teuer.
Also das heißt, er produziert kurzweilig Strom, indem er es in ein Speicherkraftwerk oben pumpt und wieder runterlässt, wenn mehr Geld damit zu verdienen ist.
Genau.
Und das ist ein Geschäftsmodell.
So ist es. Und die Parallele liegt hier im Speicher. Diese minus 40 Dollar haben die mit der Marktstruktur zu tun. Das ist der Futures-Markt für West Texas Intermediate in den USA zur sofortigen Lieferung oder für den Liefermonat. Das heißt, es wird an dieser Börse ein Kontrakt festgelegt, der Nachfrage und Angebot an einem fixen Auslaufpunkt eines Kontrakts exakt festlegt. Ich muss liefern und muss abnehmen, wenn ich den Kontrakt noch habe. Und jetzt haben wir das Besondere an diesem Markt. Es fehlt aufgrund der Corona-Lockdowns. Kreuzfahrtschiffe brauchen kein Schweröl mehr. Flugzeuge brauchen kein Kerosin mehr. In den USA ist der Pkw-Verkehr um 58% zurückgegangen. Die Containerschifffahrt hat Einbrüche von 30-40%. Da darf man nicht vergessen, dass ein Schiff mehrmals um den Globus fährt im Jahr. All das führt zu einer erheblich niedrigeren Nachfrage bei gleichzeitig vollen Lagern, sprich Speichern. Und das Problem ist, dass einige Marktteilnehmer auf eine Besserung zum Liefertermin gehofft hatten, der nicht eingetreten ist, und auch das nicht so übersehen haben. Anders ausgedrückt, sie mussten Rohöl abnehmen, hatten aber keine Badewanne dafür, wo sie es reinfüllen konnten. Und das ist genau das, was dann passiert.
Das heißt, die das Öl abgenommen hätten, können es gar nicht speichern, sodass es immer mehr an Wert verfällt.
Diejenigen, die das Öl abnehmen mussten, hatten keinen Speicher.
Genau. Und dann kann ein negativer Preis zustande kommen, weil Öl in rauen Mengen da ist und keiner kann es abpumpen und irgendwo reinlagern, weil es einfach da ist.
Präziser ausgerückt, derjenige, der es gekauft hat, hat vorher nicht überlegt, wo er es lagern kann. Und alle Lager sind besetzt.
Aber so ein Land wie Deutschland stellt ja kein Öl her, kauft nur auf. Wie groß sind die Speicherstätten, die dieses Land zum Beispiel zur Verfügung hat, um zu sagen, hey, wir kaufen jetzt mal im großen Stil bei minus 40 Dollar Öl ein?
Deswegen, das geht ja auch nicht. Das ist ein West Texas Intermediate, das ist nur ein rein amerikanisches Produkt. Das hat also nichts mit unserem europäischen oder saudi-arabischen Öl zu tun. Der Witz ist in diesem Fall einfach nur, dass die Lager voll sind und jemand, der Öl hat, nicht weiß, oder sie abnehmen muss, nicht weiß, wohin damit. Und er muss dann, und das ist dann eben das große Pokerspiel, er muss dann demjenigen Geld geben, der ihm das abnimmt. Und sonst wird es halt auf die Straße geleert werden. Anders ausgedrückt, wer einen alten, verrosteten Tanker hat, wo noch was reinpasst, der hat das Große losgezogen. Und jetzt kommen wir zu den Profiteuren von sowas. Man kann dann mal schauen, was bald Carrier sind. Das sind zum Beispiel Frachtunternehmen, die sich auf Tanker spezialisiert haben. Und die nehmen das ab.
Die nehmen das ab und pumpen ihre scheiß alten Schiffe voll. Und so da liegt jetzt das Öl.
Ob der jetzt sinkt oder nicht, ich bin eh in Panama registriert.
Verstehst du? Okay. Krass, das sind auch so Marktsachen, die so krank sind, so daneben sind, die man jetzt auch alle mal überprüfen könnte, ob die in die Zukunft führen.
Anders ausgedrückt, und hier sehr schön zu sehen, Spekulanten gewinnen nicht immer. Mhm. Also die tragen wenigstens ihre Risiken noch.
Ja, apropos Risiken. Also nochmal kurz im Blick auf 2008. Das war ja eine Finanzkrise. Da hat der Staat im großen Stil die Banken gerettet. Und zwar ausschließlich die Banken, damit die liquide bleiben und damit das Bankgeschäft, was ja wichtig ist für alle anderen Geschäfte, irgendwie weitergeht. In dieser Krise ist es ja so, dass der Staat in die Tasche greift für alle, auch für den Friseur um die Ecke. Was ist jetzt so anders?
Also zu 2008 kann man sagen, jawohl, die Banken wurden gerettet, aber mit den Banken wurde natürlich auch ein Nachfrageschock vermieden. Das heißt, wenn aus dem Bankautomaten kein Geld mehr rauskommt, kann gar niemand mehr zum Friseur gehen oder sonst was machen. Dieses Wirtschaftsleben blieb weitgehend intakt, weil alle zum Bankautomaten konnten. Wir erinnern uns vielleicht an Griechenland, da durfte man eine Weile lang nur 50 Euro abheben, jeder Bürger. Und dieser Wirtschaftseinbruch, der war einfach unglaublich gravierend. Wir konnten von außen zuschauen, aber der war gravierend. Und das wollte man damals vermeiden. Heute will man genau das Gleiche. Nur ist es wesentlich komplexer geworden. Denn damals waren keine Geschäfte geschlossen. Der Friseur war offen und die Restaurants waren offen und ich konnte in die Bar gehen. Ich meine, ich wohne in Berlin. Und es gibt geschlossene Bars.
Ja, nur geschlossene Bars. Klar. Aber was bedeutet das für die Zukunft, wenn also Deutschland gerade alles und jeden rettet? Also den Einzelunternehmer mit 9.000 Euro, die Airline mit 3 Milliarden, den Autohersteller, das Hotelgewerbe. Also es ist ja gerade alles zu retten. Wie geht das?
Gehen tut es natürlich. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Podcast kurz erwähnt, solange die Leute noch an den Wert des Geldes glauben und an die Leistungen, die dieses Geld in Zukunft erbringen kann für jeden Einzelnen. Solange geht das natürlich gut. Es gibt grundsätzlich die verschiedensten Theorien dazu. Man kann ja jetzt sagen, Geld an die Wirtschaftsteilnehmer ohne Leistung bedeutet Inflation, starke Inflation unter Umständen. Andere wiederum sagen, dieses Geld wird gar nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, denn wir wissen unter Umständen ja noch gar nicht, wie sich die Strukturen verändern, auch die Nachfragestrukturen. Wir haben noch keine Ahnung, und das wird eines der spannendsten Überlegungen für die nahe Zukunft werden, welche Unternehmen profitieren, nicht nur, sondern wie verändert sich das ökonomische Verhalten aller Marktteilnehmer, also auch der Konsumenten. Ist es möglich, dass es vielleicht eben niemand mehr Kreuzfahrten macht? Ist es möglich, dass niemand mehr fliegt? Wir wissen ganz viele Dinge. Verreisen die Leute tatsächlich weniger? Das wäre ein Riesenschock, denn 10% der Weltbevölkerung oder der Arbeitskräfte in der Welt hängen vom Tourismus ab. Das heißt, hier können Nachfrageschocks entstehen, die einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen. Wir wissen es einfach.
Also 10% der Menschen, das sind ja dann fast irgendwie 800 Millionen Menschen, die dann für die Tourismuswirtschaft arbeiten.
Ja, also der Arbeitskräfte, davon arbeiten wahrscheinlich 500 Millionen. Und ja, das kann man schon sagen. Das kann man so sagen. Was ist mit denen, wenn niemand mehr verreist? Also die können dann nicht mehr einkaufen, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Das ist ja nicht nur Deutschland. Hier wird alles mit einem Scheck zugedeckt. Aber wir wissen ja nicht, welche Schocks das in Ländern auslöst.
Ja, doch, das wissen wir ja schon, wenn man sich irgendwie das Auslandsjournal anguckt und sieht, dass in Afrika Plünderungen in ganz normalen Supermärkten sind, weil da ja auch niemand ist, der irgendwie abgefedert wird. Ja. Das heißt, das reine Überleben zeigt sich dort in ganz normalen Lebensmitteln. Ne? Und dann würde ich natürlich auch den Supermarkt plündern, um irgendwas zu essen zu bekommen. Ja. Das sind natürlich ganz andere Bilder als in Europa. Oder auch in den USA gibt es schon erste Plünderungen. Also auch da ist ja das Gefüge anders als bei uns.
Das wäre unter Umständen schon übertrieben, aber jenseits dieser Plünderungen, die man in den Medien ja immerhin klickwirksam verramschen kann, gibt es ja noch diejenigen oder die überwiegende Mehrheit, die still und schweigend erduldet oder eben nicht diese Panikaufmerksamkeit bekommt, die die Medien hier ja, um sich selbst wichtig zu machen, auch erheben. Und die Überlegungen sind hier viel tiefgreifender als diese oberflächliche Panikmache seitens vieler Medien. Welche Änderungen passieren stillschweigend innerhalb der Wirtschaftsstruktur und was macht es mit den Marktteilnehmern? Und das ist doch wahrscheinlich sehr schwer zu eruieren, weil es so komplex ist und teilweise noch nicht passiert.
Also ja, also es ist ja so, dass viele jetzt auch sagen, die Welt verändert sich dadurch, wird sie ja de facto. Die Frage ist ja nur, hat das dann zur Folge, dass ich meine Weintrauben dann nicht mehr aus Südafrika oder Chile bestelle, sondern versuche dann, die zu essen, wenn sie bei uns reif sind? Also das wünschen sich ja gerade viele, dass solche Mechanismen in Gang kommen. Das glaube ich aber nicht, wenn alle irgendwie geraped sind, das Geld weg ist, die Jobs weg sind, dann wird sich auch das irgendwie nicht ändern, denke ich mal.
Ist schwer zu sagen. Wir könnten uns auch überlegen, dass Fridays No Future oder Fridays No Food for Future.
Fridays for Future.
Genau.
Es war frech. Bei uns damals hieß das No Future.
Genau. Einfach trotzdem. Fridays No Future ist ja frech genug. Wir wissen ja, man könnte jetzt annehmen, dass der Peak, zum Beispiel in der Terrorismusindustrie.
Terrorismus oder Tourismus?
In der Tourismusindustrie ja schon sozusagen mit Fridays for Future begonnen hat. Mhm. Flugscham lässt grüßen. Und dass es jetzt nur eine Beschleunigung gewisser Entwicklungen ist, das wissen wir ja noch nicht. Das muss man jetzt beobachten und das ist äußerst interessant. Ja, gut,
ich habe eine Theorie. Also ich glaube, dass die ganzen großen Airlines, sagen wir British Airways, Air France, Alitalia wurde ja schon gerettet vom Staat und Lufthansa, dann Staats-Airlines werden und die ganzen Billigflieger, die wird es zerbröseln und auch nicht mehr geben. Das heißt also, dass du auch nicht mehr für 20 Euro nach Ibiza fliegen kannst.
Und da hast du es doch. Wenn wir also nicht mehr für 20 Euro nach Malle fliegen können, ja, dann verändert sich die gesamte Tourismusbranche doch. Ja. Eklatant. Vor allem einige werden aufatmen. Zum Beispiel, wer Bewohner von Barcelona ist, wird vielleicht wieder eine Wohnung finden. Oder von Palma. Ist ja durchaus möglich. Wenn nicht mehr für 20 Euro nach Berlin fliegen kann, haben wir hier unter Umständen auch ein Überangebot an Airbnb und Hostels und sonst was. Mhm. Also das einen freut, das ist einer leid.
Ja, es hängt alles immer irgendwie zusammen.
So ist es. Genau. Also die Komplexität muss man schon ausgraben.
Mhm. Ja, es ist ja auch die Frage, es ist unwahrscheinlich, dass die Wirtschaft jetzt nach den Sommerferien wieder anläuft, weil Corona ist dann immer noch da und die Kontaktbeschränkungen werden bleiben. Es sei denn, es wird jetzt ein Impfstoff gefunden, was auch relativ unwahrscheinlich ist. Ich habe manche sprechen hören, die sagen, das geht bis 2024. Andere sagen, in einem Jahr gibt es einen Impfstoff. Zu viele Unwägbarkeiten. Und die Frage ist ja auch, wie lange ein Staat da mit Geld im Hintergrund immer weiter hilft. Und ich glaube, dass eben die Corona-Krise das eine ist und die große Wirtschaftskrise, die kommt, eben das ganz andere Thema.
Die Sache wird sich dann wahrscheinlich erst relativ schnell in Luft auflösen, wenn es entweder eine Therapie gibt oder einen Impfstoff. Eine Therapie wäre ja auch schon toll.
Wie bei AIDS, da kann man jetzt ja auch inzwischen lange, 20 Jahre leben.
So ist es. Genau. Also das bedeutet, wenn ich eine Therapie habe, dann kriege ich es zwar, aber nach einer Woche geht es mir besser. Mhm. So, und dann ist es mir auch Wurst, ob ich es kriege.
Ja, ja, klar. Das, also, wenn sie brauchbar wäre, ja.
So ist es, genau. Mhm. Und da sind wir dran. Und das ist im Prinzip die ganze Welt dran. Jedes Pharmaunternehmen, jedes Biolabor, alle sind dran.
Und das gab es ja auch noch nie, dass man Bilder weltweit, egal in welchem Land, sei es Lateinamerika, Afrika, Australien oder die USA, überall steht alles still. Und die Leute sitzen zu Hause und tun Dinge, die sie vorher nie gemacht haben.
Es ist nur die Frage, wer überlebt bis dahin?
Bis X.
Genau. Ein sehr schönes Beispiel, was Trump gesagt hat. Da ging es auch nur um die Kreuzfahrtlinie in Miami. Hat die ihre Büros, ist aber in Panama registriert und zahlt dort Steuern, also keine. Genau. Und hat aber sozusagen in den USA oder im Staat Florida um Finanzhilfe angefragt.
Trump ist nicht.
Trump hat gesagt, wenn Sie hier Steuern zahlen, dann kriegen Sie auch Finanzhilfen. Aber ich kann das dem amerikanischen Steuerzahler nicht erklären, einer in Panama ansässigen Gesellschaft, die US-Steuervermeidung betreibt, aktiv mit Steuergeldern unter die Arme zu greifen.
Da hört es dann auf.
Genau. Das fand ich ganz gut von Trump, der
Manchmal haut er schon einen raus.
Genau, manchmal haut er einen raus.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, dass man auch Verantwortung eben mit seiner Firma auch für alle trägt und nicht immer nur nach Staatshilfen rufen muss, sondern auch eben gucken kann, was man zurückgibt. Michael, mit dir ist immer sehr interessant zu sprechen. Wir beenden mal diese Runde. Da wir ja noch von Corona betroffen sind, wirst du auch in nächster Zeit wahrscheinlich immer mal wieder reinschneiden und mit mir über wirtschaftliche Themen sprechen. Dank dir.
Bedanke mich. Bis demnächst.
Tschüss.
Die Fabian Meier Show.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.